der das genau beschreibt. Er nennt das die Selbsterkundung. Was ist besser als die Gewohnheit, den ganzen abgelaufenen Tag kritisch durchzugehen? Und wenn ein Schlaf stellt sich nach der Selbsterkundung ein. Das heißt, das ist das Problem, wenn man nicht gut schläft. Gell? Wie friedvoll, wie tief und sorglos, wenn die Seele entlastet oder ermahnt wurde und der Selbstprüfer und heimliche Richter sich zu seinem Lebenswerk verhörte. Ich nütze die Möglichkeit und verantworte mich täglich vor mir selbst, wenn man die Lampe weggetragen hat und meine Frau verstummt ist. Da sie meine Gepflogenheit bereits kennt, gehe ich meinen ganzen Tagesablauf durch und überdenke nochmals mein Handeln und Reden. Das heißt, das kann man natürlich umdrehen, das hat jetzt nicht mit Männern und Frauen, verstehen Sie wohl. Ja, und da wird jetzt beschrieben auch, dass er einfach hier den Tag einmal neutral durchgeht und wir haben bei der Gewissenserforschung oft das Problem, dass wir immer sofort nach dem Fehler suchen. Ja, da fällt uns gleich was ein und nächsten Tag ist wieder Gott das gleiche wie am Vortag. Ja, das ist nicht sehr ermunternd. Deswegen ist es gescheiter, und so meint er in dieser Klarheit, einfach den Tag an sich als Gesamtes zu sehen, das Positive auch zu sehen und vielleicht das, was man ändern wollte, vielleicht auch bewusst sich vorzunehmen. Deswegen sollte man diese Klarheitsprüfung machen, so dass man nicht währenddessen einschläft, weil dann weiß man nicht, was man nächsten Tag anders machen will. Das heißt, die Jesuiten haben anhand dieser Vorstellung das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit eben entworfen. Der heilige Ignatius hat es geschrieben, dass man einfach liebende Aufmerksamkeit seinem eigenen Leben gegenüber eben an den Tag legt, in der Überprüfung, in der Darstellung und dann, wenn schon, doch auch Schlüsse für den nächsten Tag eben daraus sammelt. Ja, also das Klarheitsprogramm, ja, setzt natürlich voraus, dass man nüchtern den Tag beendet. Ja, auf jeden Fall, oft bei dieser Klarheit ist es immer so, gell, die Leute, es ist ein bisschen mal leer mit uns selber, wenn wir Klarheit über unser Leben bekommen wollen, da gibt es dieses Fenster mit vier eben Bereichen, ein Viertel weiß ich allein über mein Leben, ein Viertel wissen die anderen allein über mein Leben, das ist mir nicht bekannt, da bin ich immer darauf angewiesen, dass mir das die anderen sagen. Ein Viertel ist im Unbewussten, das weiß keiner, und ein Viertel wissen alle beide, die anderen und ich. Das heißt, im besten Falle überschaue ich nur die Hälfte meines Lebens. Die andere Hälfte ist zusammenhängend mit dem, was die anderen mir sagen, was sie mir übermitteln. Das heißt, in Wirklichkeit wäre die Kritik an meinem Leben ganz wichtig, wenn es natürlich nicht vorgetragen ist, wenn es so daherkommt, das machen wir natürlich auch nicht. Aber Kritik im Sinne einer Korrektur erfragen wir nur durch die anderen, deswegen ist der andere auch ein Spiegel meines Lebens. Meistens ist es so in der Ehe, hat der Ehepartner immer recht, wenn er was vom anderen berichtet. Meistens, weil er kennt den anderen am besten. Ist ja so, wenn Sie zum Beispiel 40 Jahre verheiratet sind, dann weiß ich schon wirklich alles. Gell? Und das, was der Ehepartner oft sagt, stimmt auch, nur man haltet oft den Ton ja mal aus. Gell? Das heißt, das Problem ist einfach das, dass inhaltlich die anderen das richtig beschreiben, aber man ist nicht so angenehm erfreut, man will das nicht so wahrnehmen. Deswegen kommt es wahrscheinlich bei der Kritik darauf an, dass man das so sagt, dass der andere das also annehmen kann. Da gibt es die sogenannte Sandwich-Technik. Sandwich, die sagen zwar gute Sachen und die schlechte drucken es dazwischen ein. Das wäre so die Möglichkeit, wie man am ehesten noch dem anderen das sagen könnte. Wenn wir natürlich überhaupt kein Sandwich haben, ist ein Problem. Gut, und dann noch diesem Klarheitsprogramm als geistiges ist die Motivation. Das ist ja heute das Problem überhaupt, was motiviert uns. Es ist ja so, dass die meisten Menschen ja eh wissen, was sie tun sollten. Gell? Der Doktor gibt dann da so die Werte gell? Und dann sagt man, ich weiß. Gell? Aber das Problem ist, die Umsetzung in die Tat, die scheitert dann, und wir nennen das ja aufgrund der Demotivation wahrscheinlich an irgendwelchen, was denn dann, was das scheitert, weil es vielleicht nicht angenehm ist, weil das eher mit unangenehmen Seiten verbunden ist. Und der glückliche Mensch ist einer, der lässt sich nicht nur durch das Vergnügen oder durch die Freude oder durch den Spaß kurzfristig motivieren, sondern lässt sich auch durch sehr unangenehme Ereignisse motivieren. Trotzdem ja zum Leben sagen nach diesem Motto, das heißt, er sieht eine motivierende Chance in vielen Bereichen, die oft auch total negativ sind. Es gibt Leute, die sind oft nicht sehr erfolgreich, und dann hauen sie irgendwie den Hut drauf und lassen es. Der glückliche Mensch macht trotzdem weiter. Es ist natürlich oft vielleicht eine Dummheit, aber trotzdem ist das hier begründet. Der glückliche Mensch ist eben nicht nur einer, der kurzfristig hier vielleicht das Ergebnis sucht, sondern der oft auch einen Weg treu bleibt, damit er überhaupt erkennen kann, was das für sein Leben bringt. Es gibt ja diese Geschichte mit dem Kanalloch, also da ist der Kanalweg, also man geht da und der fällt einiger. Ich meine, das kann wirklich passieren, ne? Im Spital natürlich nicht, oder? Aber fällt hinein, nächsten Tag geht er dieselbe Strecke, fällt wieder hinein, das ist ein Versehen, am dritten Tag geht er noch einmal und fällt er weiß vorher schon, dass er einfallen wird und fällt trotzdem hinein. Wie kennen Sie die Situation? Sie wissen ganz genau, dass sie wieder in diese Situation kommen werden und werden dann hineinfallen. Und erst beim vierten Mal weicht er aus. Es gibt ganz viele Menschen, die fallen noch immer in dieses Loch hinein. Und das Schöne oder das Belastende ist, dass sie aber genau wissen, dass sie hineinfallen werden. Das ist natürlich irgendwie schon sehr schwierig, aber das ist auch zum Leben gehörig. Ja, oder auch diese Geschichte, haben früher auf die Religionslehre erzählt, ein böser Mensch, also so einen Stein in die, eine kleine Palme in die Krone gelegt, und die Palme könnte natürlich absolut resignieren, weil wenn sie da oben einen Stein auch noch hat, da gibt es überhaupt nichts mehr zum Weiterwachsen. Gell? Und trotzdem hat sie sich motiviert und hat dann einfach gesagt, jetzt erst recht. Und durch diese Tätigkeit ist sie dann wirklich ziemlich stark geworden, weil sie musste den Stein auch heben. Und sie war dann eine besondere Palme, weil für viele Touristen ist das selten, wenn oben ein Marmorblock in der Palme, in der Krone sich befindet. Sie sehen schon, das, was wir hier tun, ist ganz schwierig, so theoretisch darzustellen. Sie müssen das auch tun, gell? Sonst hilft das überhaupt nichts, gell? Ja, also das ist ja das Hauptproblem mit dem Glück. Die Glücksverheißungen, das ist ja die Tipps, die Rezepte, die Büchlein gibt es ja schon so günstig um 4,50 und so. Gell? Aber das Problem ist ja bei all dem die Umsetzung. Und das hat eben auch mit Motivation zu tun. Der Weisheit machen wir viele Versprechungen, dem Schmerz gehorchen wir sofort. Wenn uns was wehtut, dann gehen wir zum Doktor. Gell? Aber die Lebenseinstellung zu verändern, das kann man eben morgen auch noch machen. Das müssen wir nicht heute machen. Das heißt, der Mensch ist oft so angelegt, dass er eher dem Unangenehmen aus dem Weg geht, indem er dann sofort reagiert. Aber das, was wir oft geistig oder vernünftig eben auch ansehen, das tun wir oft erst viel später. Das kann man noch etwas verschieben. Ja, es gibt ja auch ganz bescheidene Menschen, die nehmen ja oft nicht einmal Vernunft an. Gell? So bescheiden sind sie. Gibt es ja auch da, gell? Ja. Gut, das wäre also sozusagen die geistige Sphäre, die Wozu-Frage, der Risikofaktor, der Zeitlosigkeitseffekt, das Zielprogramm, die Klarheitsfrage und der Motivationseffekt. Und für die Seele würde ich einmal meinen, die Glücksforschung sagt, dass Medien nicht glücklich machen. Das heißt, die Glücksforschung meint, es wäre günstig, den Medienverzicht zu üben. Das meint hier natürlich besonders das Fernsehen, gell? Oder schon hart, gell? Ja, auf jeden Fall hat die Glücksforschung herausgefunden, dass zum Beispiel Menschen, wenn sie einen Film schauen, das ist ja oft sogar, oft kennt man ja blären beim Film, gell? Na, schon gut, gell? Jetzt schaut man dann zwei Filme, zweimal geblärt, man braucht gar nicht mehr rausgehen, man hat eh schon nur, gell? Das heißt, dass natürlich das Fernsehen, die Medien, man sagt, die entziehen dem Körper, den Menschen Emotionen und oft auch, das kommt ja oft zu einer ja, illusionären Verursachung von ja, Gefühlsumstürzen, die aber auf keine Wirklichkeit basieren. Es ist ja ein Film. Gell? Das ist natürlich die Frage, wollen wir das? Gell? Wollen wir sowas? Dass man einfach da jetzt in einer ja, Situation, wo man ziemlich abgelenkt ist von der Wahrheit und der Wirklichkeit des Lebens, sich einer Welt auszusetzen, die absolut illusionär ist. Natürlich schon schöner. Gell? Ich war mal mit dem Herrn Graf geredet, der hat also diese Lisa-Filme und Graf-Filme, und der sagt, das ist Wohlfühlfernsehen. Gell? Man sieht da so schöne Landschaften, das Meer und Cornwall und so, gell? Das kennen Sie da. Dann gibt es immer meistens ein schönes Haus, so oft so mit schöner Landsitz, gell? Und da gibt es immer einen Gärtner, gibt es da witzigerweise oft, gell? Und plötzlich gibt es immer eine Frau, gell? Aber da ist immer ein Mond im Weg, gell? Irgendwer passt da nicht hinein, gell? Das heißt, die Handlung ist oft nicht so entscheidend, aber es ist das Ganze rundherum eine schöne Erfahrung. Oft ist die Handlung auch belastend. Ich habe einmal diese Filme gesehen und so, und da war halt auch ein älterer Ehemann, der hat da nicht reingepasst, weil der Gärtner wollte ich jetzt da irgendwie mit der Frau, die hätten viel besser zusammengepasst, haben sie mir gemeint. Und da ist halt der Ältere über die Klippen runtergefallen, da war halt die Welt in Ordnung. Aber das geht auch nicht. Gell? Das war einfach die Lösung, das war zu einfach. Gell? Das geht nicht. Gell? Diese einfachen Lösungen sind sehr zu hinterfragen. Was das Fernsehen natürlich tut, das Hirn unterscheidet nicht, ob das Bild jetzt von einem Fernsehapparat kommt oder Wirklichkeit. Es gibt im Fernsehen viel schierere Bilder von toten Menschen oder so, als die oft in Wirklichkeit sind. Das heißt, sie müssen immer vor Augen halten, das kommt darauf auch nicht mehr zu und das wird einfach irgendwie gespeichert und das bleibt auch in mir. Die Bilder bleiben auch im Menschen. Es sind diese Bilder einem nicht immer bewusst, aber in Wirklichkeit sind sie auch gespeichert. Muss man sich immer bedenken. Es ist also interessant, dass die Glücksforschung oft so etwas Ähnliches entwickelt wie das klösterliche Leben. Es geht auch um eine gewisse Art von Selbstschutz. Man soll nicht alles auf sich hineinlassen, was nicht notwendig ist. Das ist auch eine große Frage. Bedenken Sie das. Wobei dieser Medienverzicht gar nicht so meint, die Spiele von irgendwelchen Jugendlichen, die ständig irgendwelche Leute umbringen im Spiel, das ist da gar nicht gemeint noch. Das ist ja noch ein eigenes Thema. Es gibt ein schönes Buch von eben Rainer Batzlaff, der beschreibt die Medienmagie, was das alles in einem Menschen auch bewirken kann. Die älteren Leute schauen oft doch auch einige Serien und die identifizieren sich ganz. Die sind ja schon so, als würden sie in der Serie mitspielen. Weil die reden ja oft über die Leute so, als wären sie, ist schön, gell? Aber vielleicht wäre nett, wenn man wieder mit einem Cousin einmal redet oder so, wäre auch was. Gell? Oft ist leichter, in eine mediale Welt einzusteigen, sich damit zu identifizieren, als sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Und was noch ganz arg ist, ist bei den Leuten, wenn die oft fünfmal die Nachrichten hintereinander schauen, wo sollen da rauskommen, da hört man immer so schiere Sachen. Die haben ja mit einem nur in bestimmter Absicht was zu tun, das muss ich die Frage stellen, soll ich mit dem auch aussetzen? Da hören sie fünfmal, in Österreich wurde eingebrochen, in Österreich ist ja nicht so klar. Was bewirkt das? Ja, jetzt wird bei uns auch bald eingebrochen. Dann finden Sie Beispiele, wo Sie dann auch Menschen kennen, wo wirklich eingebrochen wurde. Das heißt, es ist schon eine Frage, wie weit man da einfach gewisse Zugänge überhaupt hier ermöglicht und ob man da nicht einfach so ein mentales Schild aufbaut. Kann man ja verschiedene Alternativen suchen, die natürlich hier angebracht sind. Aber natürlich, Sie haben recht, es ist oft schon schön, also Film, und dann ist es oft zu traurig und so. Ja, auf jeden Fall, aber Medienverzicht, ganz interessant. Sie werden, wenn Sie das untersuchen, es werden auf einem Film genauso viel Endorphine ausgeschüttet, als würden Sie das in der Wirklichkeit erleben. Gell? Das ist natürlich oft auch ein stellvertretender Gedanke, ist natürlich auch, weil das, was da gespielt wird, ist sie natürlich auch hier in oft in dieser Identifikation da. Ja, interessanterweise, da haben Sie sicherlich jetzt darauf gewartet, ob jetzt Ehe, Familie, Partnerschaft eine Rolle spielt in der Glücksforschung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum. Ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass die Partnerschaft oft auch so ein Geben und Nehmen ist und oft auch die Herausforderung des eigenen Glücks bedeutet. Das kann ja auch sein. Oder dass Partnerschaft jetzt nicht immer das Glück vom anderen erwartet. Das kann natürlich auch sein. Gell? Der eine so quasi als der Glücksfaktor für den anderen. Wahrscheinlich ist das nicht so bedeutend, weil auch in einer Familie jeder an diesem Glück arbeiten muss und wahrscheinlich auch jeder hier dieses Glück nicht von dem anderen zu erwarten hat, sondern selber Verantwortung übernehmen muss. Das vermute ich. Weil ich würde da vielleicht gar nicht darauf eingehen, dass vielleicht ja oft, vielleicht ist ja das oft auch schwierig, es gibt ja auch so Verhältnisse, die sind ja oft belastend. Gell? Das ist ja dann kein Glück, das ist ja dann eine Prüfung, gell? Das ist eine eigene Form. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass wahrscheinlich das damit zusammenhängt. Es hat dann oft, ich habe mal so einen Vortrag auch gehalten vor so Herren, die ältere Senioren waren, und die haben gesagt, ja, wo ist denn da die Familie? Da haben wir so ein bisschen geredet, und da sind sie draufgekommen, ja, sie haben eigentlich alle zusammen gar keine Familie mehr, weil die Frau ist nicht mehr da, oder gestorben, die Kinder sind schon ganz woanders, sie haben alle zwar ein großes Haus gebaut für ihre Familie, aber keiner wohnt daheim. Also das heißt, es gibt in der Familie, in der Partnerschaft keine Garantie. Das ist wahrscheinlich hier in der Glücksforschung berücksichtigt, dass das wirklich oft auch nicht kausal erklärbar ist. Es gibt ja oft Partner, die bemühen sich sehr, hilft auch nichts. Gell? Und andere bemühen sich überhaupt nicht und geht auch gut. Gell? Das scheint hier oft vielleicht dieser Widerspruch zu sein. Deswegen gibt es hier noch nicht genug Forschungsergebnisse.